Bevor wir starten, noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
Ich freue mich jetzt sehr, Jens Frese begrüßen zu dürfen. Jens hat einen Master in klinischer Psychoneuroimmunologie und ist Sportwissenschaftler. Und er betreut sehr viele Patienten, unter anderem Autoimmunerkrankte und darunter natürlich auch viele Hashimoto-Erkrankte. Ja, und gemeinsam wollen wir jetzt auch über die Grundlagen in Bezug auf Hashimoto sprechen. Also zum Beispiel, was ist es überhaupt für eine Erkrankung? Warum sind so viele Frauen betroffen? Etc. Ja, und jetzt hallo Jens, schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
Ja, hallo Susanne, freue mich auch. Das ist ja jetzt unser zweiter Kongress, glaube ich. Und ja, freue mich, wieder ein bisschen was beitragen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und genau, meine erste Frage ist auch wirklich so eine absolute Grundlagenfrage. Und zwar, einerseits ist Hashimoto ja eine Erkrankung der Schilddrüse, aber andererseits ist es eben auch eine Autoimmunerkrankung. Und vielleicht kannst du uns das beides ein bisschen näher erläutern.
Wenn man wieder evolutionär denkt, muss man sich ja die Frage stellen, warum greift der Körper sich selbst an? Das kann die Natur ja nicht vorgesehen haben. So, und wenn dieser Prozess, der dort stattfindet, der vielleicht uns sogar heilen möchte, ja, wenn der immer wieder angefacht wird, also wenn praktisch das Feuer immer wieder lodert, ja, und immer wieder abflacht, aufflammt, dann muss man sich überlegen, was sind die Triggerfaktoren? Ja, also was heizt diesen Waldbrand ständig an? Und warum jetzt genau die Schilddrüse? Und um es nochmal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, wir müssen uns ja mal überlegen, wofür ist die Schilddrüse eigentlich gut? Was die Schulmedizin macht, du hast ein Problem mit der Schilddrüse, du bekommst ein Medikament, die Schilddrüse produziert selbst T3 nicht mehr in ausreichender Menge, also gibt man das in Form von einem Medikament in den Körper hinein, um das Ganze auszugleichen und damit hat man symptomorientiert das Problem erstmal im Griff. So, löst natürlich nicht die Ursache. Ja, das heißt, die vielen Millionen Schilddrüsenpatienten bekommen dieses Medikament, aber sie lösen ihr Problem nicht. So, und es wird natürlich nach draußen auch gesagt, dass das Problem nicht zu lösen ist. Da kann man jetzt politisch darüber diskutieren, warum das so ist. Ich habe da meine Meinung. Kann das auch gerne nochmal äußern hier in dem Video. Aber nochmal zurück zur Schilddrüse. Wenn wir wieder naturwissenschaftlich denken. Also wenn wir da evolutionär denken, wo kommen wir her als Mensch? Was hat unsere Schilddrüse eigentlich für eine Aufgabe? Unsere Schilddrüse wird ja nicht durch die Schilddrüse selbst aktiviert, sondern über unser Gehirn. Das heißt, wir haben nochmal Abteilungen oben drüber, die die Schilddrüse aktivieren oder in Ruhe lassen. Und wenn wir Entzündungen in der Schilddrüse haben, dann ist doch die logische Konsequenz, dass die Schilddrüse viel zu häufig und viel zu lange angetrieben wird. Ja, das ist das gleiche Prinzip, als würdest du jeden Tag deinen Bizeps im Fitnessstudio trainieren, dann würdest du innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen eine Verletzung in der Muskulatur haben. Ja, die Muskulatur entzündet sich aufgrund von Überbeanspruchung. Bei der Schilddrüse müssen wir das genauso sehen. Wenn eine Schilddrüse überbeansprucht wird, fängt sie an, sich zu entzünden. Ja, das ist normal, weil sie möchte sich regenerieren. So, jetzt wieder aufs Gehirn bezogen. Wir haben 2 Regionen im Gehirn, die die Schilddrüse antreiben. Das nennt man Schilddrüsenachse. Ja, das beginnt im Hypothalamus, geht über die Hypophyse, die Anhangsdrüse. Und die Anhangsdrüse, die wiederum aktiviert letztendlich die Schilddrüse. So, warum aktiviert die Hirnanhangsdrüse die Schilddrüse? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und eine Etage höher im Hypothalamus. Dieser Hypothalamus muss ja auch erstmal aktiviert werden. Wodurch wird er denn aktiviert? Und das ist ziemlich eindeutig, dass die Vorläuferhormone für die Schilddrüse, dass die aktiviert wird durch Noradrenalin. Noradrenalin ist unser Wachheitshormon, unser Stresshormon auf psychischer Ebene. So, und dann kommt man auch schon sehr, sehr leicht auf, auf die Ursachen und die Grundlagen, warum unsere Schilddrüse heute, ich sag mal, überreizt ist und zu viel zu tun hat einfach. Also wir haben natürlich unsere Stressfaktoren dramatisch geändert. Wir laufen heute nicht mehr vor irgendwelchen Fressfeinden davon und wenn wir den Baum erreicht haben, dann kann sich unser Stresssystem wieder abschalten, sondern wir haben heute Stressoren, die wirken 2 Stunden, 20 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 1 Monat lang, vielleicht sogar Jahre. Ja, da kann man aufzählen. Eheprobleme, Probleme mit dem Arbeitgeber, Probleme mit dem Vorgesetzten. Da kann man den eigenen Anspruch nehmen. Das sehe ich bei vielen Sportlern. Ja, es gibt nicht wenige Sportler, die auch Schilddrüsenprobleme haben. Warum haben sie das? Weil öffentliche Aufmerksamkeit, Riesendruck und gleichzeitig auch nochmal innere Erwartungshaltung, die dazukommt. Ja, entsprechend braucht der Körper so viel Energie, ja, dass die Schilddrüse vom Gehirn angetrieben wird, dafür zu sorgen, dass wir mehr Energie mobilisieren können im Körper. Das ist ja eine der Hauptaufgaben der Schilddrüse, nämlich dafür zu sorgen, dass wir ausreichend Energie bekommen. Ja, also Energie, die wir längst im Körper gespeichert haben, die dann durch Schilddrüsenhormone aktiviert wird. Dummerweise, wenn sich die Schilddrüse entzündet, dann können die Schilddrüsenhormone nicht mehr in ausreichender Menge gebildet werden. Und dann hast du genau den Effekt, ja, dass die Energie fehlt. Und das sieht man dann ja auch bei Patienten, dass sich genau diese Kette bildet. Ja? Oben psychische Probleme, was auch immer für Konflikte da eine Rolle spielen. Ja? Ein Antreiben der Schilddrüse, der Versuch, mehr Energie zu erzeugen, um das Problem zu lösen. Ja? Und das Problem ist jetzt, dass das Problem nie gelöst wird. Jetzt vor einem natürlichen Feind davon zu laufen, dann hast du es vielleicht in 1 Stunde oder 2 gelöst. Ja? Aber wenn wir vor einem Jobverlust davonlaufen, dann weiß ich nicht, wie lange das dauert. Ja? Und da hast du den, meiner Meinung nach, bezogen auf Hashimoto, den ganz großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das Frauengehirn tickt komplett anders wie das Männergehirn. Also um ein Beispiel zu nennen, man hat das auch eben mit Scans gemessen. Wenn man Männern und Frauen, wenn man die mit dem gleichen Stressor aussetzt, dann ticken bei Männern 2 Nervenzellen und bei Frauen ticken ungefähr 2 Millionen Nervenzellen.
Okay.
Ja? So, das ist auch wieder etwas Evolutionäres, denn Männer haben ihren Stress immer über Körperlichkeit abgebaut. Ja? Wir haben deutlich mehr Muskulatur als Frauen. Frauen haben dafür mehr Fett. Und Frauen bauen ihren Stress komplett anders ab als Männer. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber Frauen machen das eben mehr über Kommunikation und Männer machen es eben mehr über Bewegung. Das sieht man auch bei Naturvölkern. Die Männer bewegen sich deutlich mehr als die Frauen. Viel, viel mehr. Das heißt mit anderen Worten, ihr habt Glück, ihr müsst euch nicht so viel bewegen und wir haben Pech. Wir müssen eigentlich jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und wenigstens mal 2, 3 Kniebeugen machen und ein bisschen die Oberkörpermuskulatur aktivieren. So, das ist unser zentrales Problem. Wir haben die Bewegung im Grunde abgeschafft, komplett abgeschafft. Ja, und Frauen, wie ich das gerade gesagt habe, die einfach viel, viel mehr Hirnneuronen aktivieren bei Stress, die sind in der Lage, viel mehr rein zu interpretieren. Ja, das ist jetzt so der psychologische Anteil dieser Erklärung der Krankheit. Ihr könnt viel mehr Konsequenzen daraus ableiten. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die Familie? Muss ich mein Auto abschaffen? Muss ich mein Haus verkaufen? Ja, also der Mann ist da ein bisschen simpler gestrickt. Aber ich will damit nur sagen, Männer und Frauen haben unterschiedliche Strategien, den Stress abzubauen. Das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass Frauen stärker unter Schilddrüsenerkrankungen leiden als Männer.
Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.
Aber ich ich entnehme dem so ein bisschen, dass sozusagen, wenn du das angehst, dass dann die Möglichkeit besteht, dass das Ganze zum Stillstand kommt und dass die Patienten auch ohne die Einnahme von L-Thyroxin oder anderen Formen von Schilddrüsenhormonen dann auskommen.
Naja, wir müssen natürlich deutlich sagen, dass wir, die Nicht-Heilpraktiker und Ärzte sind, jetzt keine Medikamente wegnehmen dürfen. Boah, das kann der Patient von mir auch nicht erwarten. Und deswegen bedeutet das für mich auch immer, dass ich mit bestimmten Ärzten zusammenarbeite. Ja? Also Ärzte, die wissen, was ich tun. Die Ärzte, die wissen, dass sie selber die Zeit nicht dafür haben, sich intensiv damit zu beschäftigen. Ja? Und Ärzte, von denen vielleicht auch was anderes erwartet wird, weil es ja normalerweise die Krankenkasse bezahlt. Deswegen ist es immer gut, dass man dann auch mit Ärzten kooperiert, die dann, wenn sich das Symptombild bessert, auch die Neueinstellung dieser Medikamente machen können. Das gleiche Problem hast du dann auch zum Beispiel bei Diabetes. Wenn du einen Diabetiker anfängst zu trainieren, braucht der viel weniger Insulin natürlich. Ja? Und wenn jetzt ein Trainer einen Diabetiker trainiert, dann kann er in das Problem kommen, dass diese Patienten in der Unterzuckerung landen. So, das heißt, du kommst gar nicht drum herum, Medikamente immer wieder neu einzustellen. Ja, das gilt für Thyroxin, das gilt für Insulin, das gilt für im Grunde alle organspezifischen Medikamente.
Aber man sollte ja sowieso auch dann regelmäßig seine Werte auch generell überprüfen, weil es ja immer Schwankungen unterliegen kann. Auch zum Beispiel, das wäre auch eine Frage von mir, es gibt ja auch Zusammenhänge bei Hashimoto und auch generell bei Autoimmunerkrankungen, so mit Zeiten, in denen Hormonumstellungen vorliegen, also zum Beispiel in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, in der Menopause, auch in der Jugend. Welche Zusammenhänge bestehen da generell bei Hashimoto eben mit diesen Zeiten der Hormonumstellung und auch generell mit den Hormonen?
Sehr komplexes Thema. Das ist natürlich vor allen Dingen eben für Frauen spannend, ja, weil wir Männer haben zu wenig Hormonumstellung. Also wir haben es vielleicht so mit 60, dass wir auch so eine Art Andropause bekommen, das heißt ein bisschen weniger Testosteron bilden. Bei Frauen ist es natürlich deutlich komplexer und Frauen können sowohl eine Östrogendominanz bekommen, als auch zu wenig Östrogen bilden. Ja, das kann in Phasen ablaufen, das kann aber auch chronisch vorhanden sein, sodass Östrogen ist zum Beispiel ein Hormon, ein weibliches Geschlechtshormon, was proinflammatorisch sein kann. Das heißt, es kann also dazu führen oder es kann Auslöser sein dafür, dass sich ein Autoimmunprozess mit begründet. Ja, wenn du dann diese Umstellung hast, ein bisschen in der Menopause, dann kann das ein Triggerfaktor sein. Ja, wenn du ohnehin schon bei 80% bist, dann kann das ein Auslöser sein, ja, das Fass auf 100% zu füllen, um dann letztendlich eine Symptomatik zu entwickeln. So würde ich sehen.
Und genau, das ist ja auch generell so ein bisschen, wir hatten ja schon so ein bisschen angesprochen, warum sind wesentlich mehr Frauen als Männer betroffen? Also, du hattest ja schon das mit dem Stress angesprochen, jetzt sozusagen auch mit den Hormonen. Gibt es auch noch andere Aspekte, warum mehr Frauen als Männer betroffen sind?
Ja, ich habe ja eingangs schon so ein paar Dinge genannt. Ich sehe einen Hauptaspekt und dann kann ich mich nur wiederholen, das, was ich vorher schon gesagt habe, dass das sehr viel mit dem weiblichen Gehirn zu tun hat.
Genau, ja, das meine ich mit diesem weiblichen Stress, dass wir anders auf Stress reagieren.
Anders auf Stress reagieren und vor allen Dingen auf Stress anders verarbeiten.
Ich würde gerne dir am Ende noch die Möglichkeit geben, gerne noch ein bisschen was über dich, deine Arbeit, deine Angebote zu erzählen und natürlich auch, wenn du noch sozusagen irgendwas Letztes hast, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal loswerden, dann wäre das auch die Möglichkeit jetzt.
Ja, auf jeden Fall möchte ich nochmal loswerden, bevor ich dann nochmal kurz zu mir sage, dass ja Patienten ja, natürlich nach Lösungen suchen und sich auch sehr viele Fachleute oder sehr viele Fachleute konsultieren und dass Fachleute natürlich alle versuchen, immer das Bestmögliche rauszuholen. Das hängt immer so ein bisschen natürlich von deiner Ausbildung und von deinem Interesse, deiner Neugier und so weiter ab. inwieweit du dich auch mit, ich sag mal, branchenfremden Dingen beschäftigst. Ich beispielsweise, ich habe mal vor 25 Jahren und länger Sport studiert, bin aber heute auf einem ganz anderen Feld unterwegs. Habe natürlich auch mit Sportlern manchmal zu tun, aber trotzdem bin ich sehr, sehr stark in der Ernährungswissenschaft. So, und wir müssen, denke ich, aufhören zu glauben, dass ein Arzt alles kann, dass ein Ernährungswissenschaftler alles über Ernährung weiß, dass ein Sportwissenschaftler sich nur mit Sport beschäftigt. Wir müssen sagen, wir müssen einfach holistischer denken. Jeder in seiner Ausbildung muss holistischer denken. Und ich hoffe, dass nicht nur Patienten das verstehen, sondern auch die Fachgebiete verstehen und sich mehr öffnen. Und nicht sagen, ich habe das jetzt selber erlebt, weil ich einige wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht habe. Da musste ich erleben, dass man mich als von Haus aus Sportwissenschaftler in der Ernährungswissenschaft erstmal abgelehnt hat. Weil die Forscher davon ausgehen, ein Sportwissenschaftler kann ja über Ernährung nichts wissen. Ne? Und damit müssen wir aufhören. Und sowohl in der Wissenschaft aufhören, als auch uns abzugrenzen von Medizin, Heilpraktik und anderen Therapieformen. Wir müssen uns halt öffnen und sagen, welche Lösung haben wir denn? Ja, und können wir nicht vielleicht optimalerweise auch zusammenarbeiten? Ja, das mache ich jetzt hier vor Ort, zum Beispiel in Köln. Ich habe einige Ärzte, mit denen ich zusammenarbeite. Manche Dinge darf ich eben juristisch nicht. Ja, dafür brauche ich dann den Arzt. Und aber auch Ärzte verstehen das sehr gut, weil sie sagen, es ist gut, dass du da bist, Jens, weil ich habe gar nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich sitze da morgens um 7:30 und dann habe ich die Hütte voll. Ja, ich habe da 30, 40 Patienten sitzen und ich bin froh, wenn es jemanden gibt, der sich mit einem komplexen Thema etwas länger auseinandersetzen darf. Ja, deshalb ist es gut, kooperativ zu denken und weniger so in Hierarchien oder in Fronten zu denken. Ja, wie gesagt, die böse Schulmedizin. Ja, die Schulmedizin versucht auch auf ihre Art und Weise ein Problem zu lösen. Ja, und von daher hoffe ich, dass auch der Patient das so sieht, dass wir versuchen halt möglichst viele Faktoren zu analysieren und dann auch letztendlich zu einer Lösungsstrategie zu finden, die nicht konträr laufen darf. Ja, also wenn ich meine Patienten zu einem Arzt schicke und der Arzt sagt, ja, Vitamin D, wofür braucht man das? Habe ich noch nie gehört, würde ich ihn noch nicht empfehlen. Ja, dann wäre es doch interessant, dass der Arzt mal anfängt, sich darüber zu informieren. So, und so muss jeder im Grunde sein spezifisches Netzwerk finden. Das habe ich jetzt in Köln für mich so aufgestellt, also mit einem Labor, mit einem Internisten, mit einem Orthopäden. Also ich arbeite mit sehr vielen Fachärzten auch zusammen, die wissen, was ich tue. Ich weiß, was die machen. Ich brauche sie, sie brauchen manchmal mich. Und so arbeiten wir im Sinne des Patienten zusammen. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß, weil in der Gruppe zusammenzuarbeiten macht immer mehr Spaß, als alleine zu arbeiten. Und zu meiner Arbeit, ich betreue eben nicht nur Patienten, sondern auch Sportler. Die machen mir jetzt von meiner Leidenschaft her als Sportwissenschaftler natürlich sehr viel Spaß. Aber ich kann heute die viel, viel besser betreuen, als ich das vor 20 Jahren machen konnte. Da war ich sehr stark im Training zu Hause. Heute bin ich in der, eigentlich in allen Gebieten zu Hause. Und für mich spielt es eigentlich, und das habe ich ja auch schon im ersten Du hast gesagt, für mich spielt es eigentlich gar nicht so wirklich eine Rolle, was für eine Erkrankung du hast, sondern für mich spielen die Ursachen eine große Rolle. Deshalb habe ich eine ganz große Datenbank aufgebaut. Ich habe vor 7, 8, 10 Jahren angefangen, eine riesige Datenbank zu installieren. Und ich kann heute in, 100, 150 Erkrankungen reingucken, schaue in die Literatur, was gibt die Literatur heute her, wie ist der Stand. Das habe ich jetzt auch hier vor dem Kongress gemacht. Ich habe mich mal 2 Abende wieder in die Weltliteratur geschwungen und mal geguckt, was ist über Hashimoto jetzt alles publiziert worden. Und dann sieht man, dass sich viele Forscher aus unterschiedlichsten Gebieten sich mit dem Thema Hashimoto beschäftigen. Und das macht es eben so spannend, nicht eindimensional das Ganze eben zu betrachten. Das macht es aber auf der anderen Seite auch wieder sehr komplex. Und deshalb, mein Appell an die Patienten, wenn das von Interesse ist, die individuellen Probleme zu analysieren, dann braucht ein Therapeut wie ich oder ein Berater wie ich mindestens mal 60, wenn nicht sogar 90 Minuten, vielleicht sogar 2 Stunden, um ein komplexes Bild, ein Gesamtbild zu erstellen, was diese ganzen Lücken, die man zwischen, ja, ich sage mal 5, 6, 7 verschiedenen Laborberichten sieht, ja, die diese Lücken erstmal auffüllt, um dann zu verstehen, wo muss man denn eigentlich ansetzen? Welche Rädchen gilt es zu drehen? Ja, welche lebensbeeinflussenden Maßnahmen, das hattest du ja vorhin auch so schön gesagt, welche lebensbeeinflussenden Maßnahmen muss ich jetzt angehen und welche kann ich eher ignorieren? Ja, und da Hilfe zur Selbsthilfe geben. Manche Dinge kann ich sehr einfach lösen. Vitamin D ist günstig, ich kann die Dosierung nennen und dann kann sich ein Patient dort helfen. Wenn es jetzt um psychische Stressfaktoren geht, das ist eine Sache, die kann ich jetzt nicht einfach mal mit einer Pille lösen. Ja, da gilt es eben vielleicht auch eine längere Zeit zusammenzuarbeiten im Sinne eines Mental Coachings. Wenn es jetzt das Thema Ernährung ist, ja, das Thema Ernährung können wir sofort morgen anfangen. Wir können morgen direkt etwas ändern. Klar, und dann stößt der Patient in der Regel auf Probleme, er weiß nicht mehr, wie er einkaufen soll, er kennt sich nicht aus. Und hier ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man Patienten begleitet. Also, dass man als Ratgeber, als Coach, als Experte immer wieder im Hintergrund steht und auch Alltagsfragen beantworten kann. Ja? Dafür ist unser Gesundheitswesen leider nicht ausgelegt. Ja? Das zahlt keine gesetzliche und auch keine private Krankenkasse. Deswegen muss ein Patient dann auch bereit sein, auch in die eigene Gesundheit zu investieren. Wäre mein Appell. Dass es Gesundheit nicht immer auf Krankenschein gibt, sondern ne, dass man ähnlich, wie man in sein Auto investiert, wie man in seinen Lebensalltag investiert, auch in seine Gesundheit investieren muss. Generationen vor uns, wie meine Großeltern, die haben diese Mentalität mitbekommen, dass eben das Gesundheitswesen alles regelt. Und jetzt hat man im Zuge unserer Generation eben immer mehr abgebaut. Und das erfordert eben Mitwirkung des Patienten. Nicht nur im Sinne von, ich muss das bezahlen, diese Dienstleistung, sondern auch im Sinne, ich muss Dinge umsetzen. Ja? Und das liegt ja immer an dir selbst, wie viel du davon umsetzt. Ich habe Patienten zum Beispiel, die sagen, okay, Herr Frese, was muss ich morgen machen? Und dann bekommen sie einen Strategieplan oder einen Fahrplan. Und die legen sofort montags los. Und dann gibt es Patienten, die sagen, aha, ich muss das erstmal irgendwie besprechen. Wie klappt das in der Arbeitswelt? Wie klappt das zu Hause? Was sagen meine Kinder? Was sagt mein Lebenspartner? Ja, und da dauert es halt ein bisschen länger. Aber jeder kann morgen anfangen. Und das ist das Wichtigste, ne? Überhaupt anzufangen. Nicht zu warten und zu sagen, ich muss erst mal 3 Jahre das Problem verstehen, sondern morgen mit den einfachsten Dingen, und das sage ich meinen Patienten immer, mit den Dingen, die du sofort ändern kannst, auch sofort anfangen.
Schön. Das war, glaube ich, noch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast, Jens. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Ich hoffe, dass du zu Hause viel mitnehmen konntest aus dem Interview. Ich danke dir natürlich auch, dass du hier eingeschaltet hast beim Hashimoto-Kongress und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Salutem Solutions OHG in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.